Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft. Wir verwenden für den Podcast Stimmen, die auf KI basieren können. Unsere Medizinredakteure geben ihre Aufnahme persönlich frei. Nun aber viel neues Wissen bei unserem Podcast und viel Spaß beim Zuhören.
In unserem Podcast Wissenschaft Aktuelles aus der Forschung widmen wir uns dem Forschungsgipfel von diesem Jahr, also 2026. Es ist übrigens das zweite Mal, dass wir über diesen für Deutschland wichtigen Gipfel sprechen. Worum es diesmal geht? Mehr Speed in die Umsetzung der sehr guten Ergebnisse der Grundlagenforschung in anwendbare Produkte zu kommen. Und was bisher hinderlich war und dringend beseitigt werden muss. Und was andere Länder bisher besser machen als Deutschland. Wir konzentrieren uns hier auf einem Teil der Hightech-Agenda, der Biotechnologie.
Genau, und das ist wirklich ein Mammutprojekt. Wir schauen uns heute extrem im Detail die druckfrische Technologie-Roadmap Biotechnologie an.
Die Version 1.0, richtig.
Richtig, vom BMFTR, also dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Und wir betrachten auch ganz sachlich, wie diese ganzen Ziele auf dem Forschungsgipfel von Politik, Wirtschaft und auch von internationalen Beobachtern so diskutiert wurden.
Das Motto war ja, mehr wagen, schneller werden.
Exakt.
Und warum ist das jetzt für dich relevant, wenn du uns gerade zuhörst? Naja, weil diese Agenda, also die plant nicht weniger als die Art und Weise, wie unsere Medikamente entwickelt werden, radikal zu verändern. Oder auch, wie unsere Lebensmittel in Zukunft entstehen.
Absolut. Es geht wirklich um den Wirtschaftsstandort im globalen Wettbewerb. Und ob wir da überhaupt noch überleben.
Bevor wir darüber sprechen, wie wir schneller werden, müssen wir uns ja erstmal ansehen, wohin wir überhaupt rennen, oder?
Ja, das ist der Punkt. Wir müssen uns diese konkrete Roadmap der Hightech-Agenda Deutschland anschauen.
Das ist ja so, als würden wir von so einem ziellosen Herumwandern endlich auf eine, sagen wir mal, präzise GPS-Navigation umsteigen.
Sehr schönes Bild, ja? Die Roadmap gliedert sich nämlich in vier ganz übergeordnete Ziele. Da haben wir die Gesundheitsforschung, dann den Ausbau zum innovativsten Standort, die Agrar- und Ernährungssysteme und als viertes die Medizintechnik.
Okay, vier klare Säulen also.
Genau. Und das wirklich Neue daran, also der echte Paradigmenwechsel, ist der Weg von dieser reinen Input-Logik hin zu einer Outcome-Fokussierung.
Input-Logik heißt in dem Fall, man hat bisher einfach geschaut, wie viel Geld schütten wir ins System, oder?
Ganz genau. Man hat Millionen verteilt und halt gehofft, dass am Ende was Gutes dabei herauskommt. Outcome-Fokussierung heißt jetzt aber, dass man fragt, was sind die konkreten, messbaren Ergebnisse? Man rechnet also vom gewünschten Produkt aus rückwärts.
Okay, das macht Sinn. Lass uns da mal auf die konkreten Meilensteine schauen. Die haben es nämlich echt in sich. Schon für nächstes Jahr, also 2027, ist da ja der Start eines Innovationshubs zur KI-basierten Bioprozessentwicklung geplant.
Ja, und das Ziel dort ist, die Entwicklungszeit einfach mal zu halbieren.
Da muss ich gleich mal nachhaken. Wie genau soll eine KI, also biologische Prozesse finden ja oft in riesigen physischen Bioreaktoren statt. Wie soll eine KI das einfach um 50% beschleunigen?
Die Beschleunigung entsteht vor allem dadurch, dass man durch die KI diese ewig lange Trial-and-Error-Phase im Labor massiv abkürzt.
Ah, verstehe.
Wenn du heute einen Mikroorganismus skalieren willst, also von so einem kleinen Reagenzglas hoch auf einen 10.000-Liter-Bioreaktor.
Für die industrielle Massenproduktion dann.
Genau, da verändern sich Druck, Temperatur und Nährstoffverteilung total dramatisch. Das musste man bisher in zahllosen, also wirklich monatelangen Experimenten physisch durchtesten.
Das klingt teuer.
Ist es auch. Und eine gut trainierte KI kann heute diese ganzen Skalierungseffekte und auch die Proteinfaltung mit unglaublicher Präzision simulieren.
Okay, das heißt, du gehst dann quasi erst in den physischen Reaktor, wenn...
Wenn die KI dir den optimalen Weg schon berechnet hat. Richtig. Das spart Jahre.
Wahnsinn. Und für 2027 steht ja auch noch die Beschleunigung der Zertifizierung von Medizinprodukten auf unter 18 Monate an. Aber dann kommt 2028.
Das magische Jahr in dieser Roadmap, ja?
Genau. Da soll dann das Translationszentrum für Gen- und Zelltherapien in Betrieb gehen, dann die Zulassung der allerersten mRNA-Krebsimmuntherapie
und auch die Einführung erster biotechnologischer Lebensmittel auf dem Weltmarkt.
Durch Präzisionsfermentation, richtig?
Ja. Und das ist ein enormer Hebel für die Agrarwende. Da reden wir jetzt nicht von diesen veganen Ersatzprodukten, die irgendwie aus Erbsenprotein zusammengebaut werden.
Sondern?
Bei dieser Präzisionsfermentation werden Mikroorganismen, wie zum Beispiel Hefe, genetisch so programmiert, dass sie exakt dieselben Proteine produzieren wie eine Kuh.
Also zum Beispiel Casein.
Genau. Du hast am Ende echte Milch, echten Käse, aber eben komplett ohne das Tier.
Krass. Und wahrscheinlich ohne den ganzen Methanausstoß, oder?
Exakt. Und mit einem absoluten Bruchteil des Wasserverbrauchs. Wenn wir da als Deutschland 2028 auf dem Weltmarkt mitspielen wollen, dann müssen wir extrem schnell die Produktionskapazitäten hochfahren.
Das klingt alles toll. Aber wenn wir jetzt mal auf das Jahr 2030 schauen, da wird der Plan ja fast schon absurd ehrgeizig.
Mhm.
Die Zeit von der Idee bis zur klinischen Studie soll branchenübergreifend um 30% schrumpfen. 120 klinische Studien allein im Bereich Gen- und Zelltherapie und 15% Umsatzanteil biobasierter Chemikalien.
Ja, und eine Verdopplung des Marktanteils biotechnologischer Pflanzenschutzsysteme.
Da muss ich jetzt aber echt mal kritisch dazwischengrätschen. 120 klinische Studien bis 2030.
Ja.
Und auch noch eine mRNA-Krebstherapie schon 2028. Also in unserem, sagen wir mal, extrem regulierungsfreudigen Land, wo Ethikkommissionen und Bundesländer oft völlig unterschiedliche Vorgaben machen, ist das realistisch oder ist das nur so eine politische Wunschliste?
Also ich kann die Skepsis da absolut nachvollziehen. Gerade bei Zelltherapien, die sind hochkomplex. Man entnimmt dem Patienten Zellen, verändert die im Labor.
Richtig.
Und gibt sie demselben Patienten zurück.
Richtig, das ist ja hochgradig individuell.
Genau, und nach aktueller Leseart der Regularien wird das oft so behandelt, als würdest du für jeden einzelnen Patienten ein komplett neues Medikament zulassen wollen.
Was ja ewig dauert.
Richtig. Aber genau deshalb hat das BMFTR diese zeitgebundenen, ganz konkreten KPIs gesetzt. Das ist der Kern der neuen Strategie.
Um den Druck zu erhöhen.
Um Ownership zu erzeugen. Wenn da transparent diese Zahl von 120 Studien im Raum steht, können sich die ganzen Zulassungsbehörden, das Gesundheitsministerium und die Institute nicht mehr verstecken. Erfolg und Misserfolg sind jetzt transparent messbar.
Okay. Das erzeugt Handlungsdruck. Aber so ein GPS-System, wie wir vorhin sagten, nützt einem ja nichts, wenn man den Fuß permanent auf der Bremse stehen lässt.
Ganz genau.
Und genau diese Umsetzungshürden standen ja auch im Zentrum des Forschungsgipfels im Berliner Allianzforum. Da gab es ja ein paar bemerkenswerte Töne aus der Politik.
Absolut. Bundesministerin Dorothea Bär hat in ihrer Keynote das Prinzip Schnelligkeit vor Perfektion ausgerufen.
Was ja für Deutschland, das muss man ja echt sagen, fast schon ein Tabubruch ist.
Das schneidet tief in die deutsche Ingenieursseele, ja.
Sie hat gesagt, eine hundertprozentige Perfektion wird eh nie erreicht.
Und deshalb wurden auf dem Gipfel drei Umsetzungssäulen präsentiert. Erstens Tempo durch den sofortigen Start von Flaggschiff-Projekten. Zweitens Partnerschaft.
Weil da ja unfassbar viele Ministerien drin hängen, oder?
Genau, alle 17 Bundesministerien und die 16 Länder sind da involviert. Und die dritte Säule sind neue Transferstrukturen.
Wie diese Initiative FAST. Richtig. Also Forschung, Ausgründung, Skalierung, Transfer.
Exakt. Und Ministerin Bär forderte dabei wirklich einen kulturellen Wandel. Sie zitierte da den Spruch, Versuch macht klug.
Mehr Risikobereitschaft also?
Ja, und vor allem eine Fehlerkultur statt dieser endlosen Risikoanalysen, die uns oft so ausbremsen.
Sie hatte da ja auch so ein Positivbeispiel genannt, das fand ich mega spannend, dieses US-Startup ScienceCorp.
Oh ja, das war ein sehr starkes Beispiel.
Die haben ja so ein Chip-Implantat für Blinde entwickelt und die wollen das zuerst in Deutschland auf den Markt bringen, nicht in den USA.
Und weißt du auch warum?
Wegen unserem chirurgischen Standard, oder?
Exzellenz herrscht. Die wissenschaftliche Basis ist da, die ist exzellent.
Da hacke ich jetzt aber mal enthusiastisch, aber auch ein bisschen kritisch nach. Es ist ja echt erfrischend, wenn die Politik auf einmal so just do it beruft.
Mhm.
Aber du kannst den Forschern und den Gründerinnen noch so oft sagen, sie sollen jetzt bitte mutig sein. Wenn dieses ganze Formularwesen sie dann im Alltag wieder erdrückt, dann verpufft dieser Mut doch am nächsten Morgen sofort, oder?
Da stimme ich dir völlig zu. Und das Thema kam auch auf. Staatssekretär Dr. Rolf-Dieter Jung hat darauf direkt geantwortet.
Was hat er gesagt?
Er kündigte an, dass diese detaillierten Reporting-Prozesse massiv vereinfacht werden sollen. Man will das ersetzen durch eine vertrauensbasierte Meilensteinprüfung.
Also nicht mehr jede einzelne Büroklammer abrechnen?
Genau. Das ist so der institutionelle Versuch, diesen strukturellen Flaschenhals endlich mal zu weiten.
Das klingt gut.
Aber die Ansagen der Ministeriumsspitze sind ja die eine Sache. Was sagen denn eigentlich diejenigen, die wirklich täglich in diesem Innovationssystem arbeiten?
Da bot der Gipfel ja diese hochkarätig besetzten Panels für den Reality-Check.
Stimmt. In Panel 1, das von Bettina Rockenbach von der Leopoldina moderiert wurde, da wurden ja sehr konkrete Barrieren angesprochen. Diese berühmten Pain Points.
Ja, Professor Dr. Claudia Eckert von der AKTech hat da was sehr Wichtiges angesprochen. Nämlich die langwierigen Verhandlungen über geistiges Eigentum, also IP, und diese rigiden Regeln im Gemeinnützigkeitsrecht.
Was heißt das konkret für ein Start-up?
Das heißt, dass Ausgründungen aus Instituten oft verhallende Forschungsinfrastrukturen nicht unkompliziert weiterrotzen dürfen. Das bremst den Transfer total aus.
Ach krass.
Und Dr. Daniel Steiners von der Roche Pharma AG hat dann noch ein anderes riesiges Problem benannt. Die inkonsistenten Signale.
Von wem?
Von den verschiedenen Ministerien. Also dem BMFSTR, dem BMG und dem BMWE. Er forderte dringend verbindliche, ressortübergreifende Entscheidungsrunden.
Das wirkt für mich echt ein bisschen so, um da mal eine Metapher zu nutzen, als hätten wir mit unserer Grundlagenforschung einen Ferrari in der Garage stehen.
Ein gutes Bild.
Aber wir zwingen diesen Ferrari durch einen Parcours aus rotem Klebeband zu fahren, der von drei verschiedenen Ministerien gleichzeitig entworfen wurde.
Ja, und genau deshalb ist die Abstimmung zwischen dem Gesundheits-, Wirtschafts- und Forschungsministerium ja so unfassbar komplex. Aber die Gipfelteilnehmer waren sich einig, dass das zwingend gelöst werden muss.
Sonst kriegen wir den Motor halt nie auf die Straße.
Richtig.
Es gab ja dann auch noch dieses politische Gespräch zwischen Holger Mann von der SPD und Florian Müller von der CDU. Und da müssen wir jetzt natürlich streng neutral berichten.
Auf jeden Fall.
Die haben das Thema ja aus unterschiedlichen Richtungen beleuchtet. Also die SPD hat sehr stark diese Fokusstrategie der Hightech-Agenda hervorgehoben und auch das Sondervermögen für die Infrastruktur.
Sowie das geplante Innovationsfreiheitsgesetz, genau.
Und auf der anderen Seite pochte die CDU auf eine Senkung der Unternehmenssteuern, auf weniger Berichtspflichten und hat extrem vor Maßnahmen gewarnt, die noch zusätzliches Kapital aus Deutschland abfließen lassen könnten.
Genau, also man kann sagen, beide Seiten waren sich absolut einig, dass Innovation der entscheidende Wachstumstreiber für uns ist.
Aber sie favorisieren halt unterschiedliche Hebel, ne?
Ja. Die einen wollen eher gezielte Infrastrukturinvestitionen, die anderen setzen auf diese steuerliche Breitenentlastung.
Okay, das sind die internen bürokratischen und politischen Hürden, also die eine Seite der Medaille.
Mhm.
Aber wie nimmt uns eigentlich die internationale Konkurrenz wahr? Da lieferte der Gipfel ja echt einen ziemlich ungeschminkten Blick von außen.
Oh ja, und zwar durch den Lightning Talk von Dr. Tan Sian Wei von der National University of Singapore.
Der hat ja richtig abgeliefert.
Seine Diagnose war hart, aber klar. Europa hat überhaupt kein Erfindungsproblem.
Wir haben ja sogar mehr PhDs als die USA, meinte er.
Richtig. Was wir aber haben, ist ein massives Kapital- und Skalierungsproblem. Er hatte da diese Zahlen dabei. Nur 4,1% der EU-Startups erreichen überhaupt eine 15-Millionen-Finanzierungsrunde.
Und in den USA?
Da sind es 8,3%. Doppelt so viele.
Und jetzt kommt ja dieses krasse Paradoxon, was er angesprochen hat. Europäische Pensionsfonds verwalten laut seiner Aussage 9 Billionen Euro. 9 Billionen.
Ja, eine unvorstellbare Summe.
Aber sie investieren davon lächerliche 0,01% in Venture Capital.
Und Dr. Tan meinte, wenn Europa hier nur annähernd das US-Niveau erreichen würde, dann könnten hunderte Milliarden für Startups freigesetzt werden. Und das Ganze ohne eine einzige neue Steuer.
Moment mal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sitzen in Europa auf 9 Billionen Euro in Pensionsfonds. Aber unsere eigenen Startups verhungern auf dem Weg zur Marktreife.
Genau so ist es.
Das ist ja, als würde man verdursten, während man eigentlich auf einer riesigen Süßwasserquelle sitzt. Also macht euch das nicht auch wahnsinnig, wenn ihr das hört?
Es ist frustrierend. Und was ist die Folge? Die Gründer wandern ab. 57% der abwandernden Gründer gehen direkt in die USA.
Weil das Kapital da ist.
Ja, und weil unser Steuerrecht extrem hinderlich ist.
Stichwort Wegzugsbesteuerung.
Genau, die Wegzugsbesteuerung auf unrealisierte Gewinne. Das heißt, der Wert wird zwar oft noch in Europa geschaffen, aber gebankt, also zu Geld gemacht, wird er dann im Ausland.
Steuer auf fiktives Geld quasi. Absurd. Dr. Tan hat dann ja aber auch noch ein ziemlich sensibles Thema angesprochen, nämlich unsere Arbeitskultur.
Ja, er hat da den Vergleich gezogen, die sinkenden Arbeitstage bei uns in Deutschland im Vergleich zu dieser sehr massiven Arbeitsintensität in Asien.
Er hat da dieses 996-Modell erwähnt, ne? Von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, 6 Tage die Woche.
Genau. Wobei man das, glaube ich, ruhig einordnen muss.
Inwiefern?
Er meinte damit nicht, dass wir das asiatische Arbeitsmodell jetzt 1:1 kopieren sollen. Das wäre ja Wahnsinn.
Ja, das würde hier auch niemand mitmachen.
Richtig. Aber der Weckruf war, dass wir das vorhandene Potenzial und ganz besonders dieses brachliegende Kapital endlich durch kluge Rahmenbedingungen aktivieren müssen.
Das verknüpft sich ja direkt mit der Technologie-Roadmap, oder?
Absolut. Der Meilenstein BTRTR1 fordert nämlich genau das. Eine starke Steigerung des Wagniskapitals bis 2030.
Also das Problem ist zumindest schon mal auf dem Papier erkannt.
Genau.
Lass uns die Fäden dieser Analyse doch mal zusammenfassen. Wir haben also gesehen, dass Deutschland mit der Technologie-Roadmap Biotechnologie eigentlich einen sehr präzisen und echt ehrgeizigen Plan bis 2030 hat.
Und der Forschungsgipfel hat ganz klar gezeigt, der politische Wille für mehr Tempo und mehr Risiko, also Versuch macht klug, der ist auf jeden Fall da.
Genau. Aber die Praxis mahnt halt weiterhin, dass die IP-Regeln und die Bürokratie echt im Weg stehen. Während der internationale Blick uns ganz schonungslos aufzeigt, dass wir unser eigenes europäisches Kapital endlich mal mobilisieren müssen.
Damit wir unsere Innovationen halt auch im Land halten können.
Und egal, ob du jetzt als Patient auf eine neue Zelltherapie wartest, in so einem Start-up arbeitest oder ob du einfach als Bürger möchtest, dass dein Land wirtschaftlich relevant bleibt, dieser ganze Wandel von dieser perfekten Planung hin zu so einer schnellen Ausführung, der betrifft uns echt alle direkt.
Ohne Zweifel.
Zum Abschluss möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben. Die Politik fordert ja nun ganz lautstark Schnelligkeit vor Perfektion.
Mhm.
Doch was passiert eigentlich, wenn dieser neue Mut zum kontrollierten Risiko auf das traditionelle globale Markenimage von Made in Germany trifft?
Ah, spannende Frage.
Weil das stand ja jahrzehntelang für eine hundertprozentige, absolut fehlerfreie Ingenieurskunst. Können wir es uns heute in dieser schnellen Welt überhaupt noch leisten, unperfekt zu sein?
Oder ist Perfektionismus heute vielleicht sogar unser größtes Risiko?
Ganz genau. Ein Gedanke, den du in den nächsten Tagen vielleicht mal für dich bewegen kannst.
Bleibt auf jeden Fall dran und diskutiert mit.
Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Das war der Podcast Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.